Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken. Wer von euch erkennt folgendes Geräusch? Es ist eines der besten Geräusche, die ich persönlich kenne. Ich glaube, wir müssen es nochmal hören. Es sind viele Gesichter mit Fragezeichen im Raum. Ich habe natürlich ein bisschen Hintergrundgeräusche aufgenommen, dass nicht ganz so einfach wird. Wer hat eine Ahnung, was wir da hören? Isa? Eine Autotür, welche Autotür? Der Kofferraum. Wir sehen es gerade mit Bild. Kofferraum zu. Das Auto ist fertig gepackt für die Ferien. Endlich können wir losfahren. Schnell auf die Autobahn, dann noch laut ausgesprochen die Entscheidung, ab jetzt ist Urlaub. Und dann kommen manchmal solche Dialoge zustande. Schatz, hast du XY mitgenommen? Haben wir eigentlich XY eingepackt? Siehst du das Täschli mit unseren Pässen? Wo ist eigentlich mein Portemonnaie? Entweder es kommt ein sehr schnelles Ja oder hier ist es oder Stille. Und oftmals bedeutet Stille, es liegt noch daheim. Man muss schnell überlegen, wie wichtig ist XY? Kann man am Ferienort oder auf dem Weg dahin XY noch irgendwo kaufen? Oder verzichtet man auf XY? Oder muss man doch umkehren? Für was bist du schon mal umgekehrt? Oder wenn du ein Profi-Packer bist, für was würdest du umkehren, wenn du wirklich etwas mal vergessen hast? Dreht euch doch mal kurz zu eurem Sitznachbarn, Sitznachbarin und beantwortet die Frage. Also, an der Geräuschkulisse vernehme ich jetzt mal, ihr habt alle schon mal was vergessen und sind vielleicht alle schon mal umgekehrt. Ihr kennt die Situation. Im heutigen Bibeltext sind auch zwei Personen umgekehrt. Wir tauchen heute Morgen ein in das Lukas-Evangelium, Kapitel 24, und gehen durch die ganzen Verse von Vers 13 bis 35. Vers 13. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Die engsten Freunde von Jesus, auch Jünger genannt, hatten sich damals Jesus angeschlossen. Sie haben alles stehen und liegen gelassen, ihr soziales Umfeld, ihre Arbeit, ihre Heimat. Sie waren monatelang mit Jesus durchs Land gezogen, alles in der Hoffnung, er sei der versprochene Retter, der Messias, der das unterdrückte Volk Israel erlösen würde. Sie haben alles auf diese Karte gesetzt, ihre ganze Hoffnung. Und sie haben so viel erlebt mit Jesus. Jesus hatte ihnen die Pläne seines Vaters offenbart von dieser Rettung der Welt. Jesus hatte sie in allen wichtigen Fragen des Lebens gelehrt. Sie waren begeistert von Jesus, von seinen Wundern, von seiner Autorität, seiner Art, mit ihnen umzugehen. Sie brannten förmlich für Jesus und seine Botschaft für das Reich Gottes. Die Jünger hatten so eine große Hoffnung in Jesus. Er wird ihr Retter, ihr Messias. Endlich wird alles wieder gut. Und dann Karfreitag. Jesus wird hingerichtet. Für seine Nachfolger bedeutete sein Tod am Kreuz Game over. Niederlage. Dieser Traum ist auf einmal geplatzt gewesen. Alles, was Jesus ihnen erzählt hatte, ergab nach seinem Tod irgendwie keinen Sinn mehr für sie. Und dann der Karsamstag, ein dunkler Trauertag. Keiner versuchte, das, was Jesus begonnen hatte, einfach selbst in die Hand zu nehmen und seine Pläne weiterzuführen. Wie auch. Die Hoffnung, die war verloren. Das Feuer in ihnen erloschen. Während manche am Sonntagmorgen noch unter Schock standen, trauerten oder sich auch versteckten, um nicht so wie Jesus auch an einem Kreuz zu landen, verließen andere Jerusalem. Sie waren mit Jesus ja in die Stadt gekommen, warum sollten sie noch in der Stadt bleiben? Und manchmal hilft physische Distanz zum Ort des Schmerzes. Und traurig gingen diese beiden Jünger nach Emmaus. War Emmaus das Ziel von ihnen? Oder nur eine Zwischenstation? Oder warum gerade Emmaus? Oder Hauptsache weg, raus? Wir wissen es nicht. Ich brauche mal 2 Freiwillige, die hier auf der Bühne mit mir helfen, was zu illustrieren. Paul, ja? Paul und Domi, ja, oh. Ach, das war ein Deal. Wenn du gehst, geht er. Ja, ja. Also, stellt euch mal hier hin. Also, ja. Schön in der Mitte anzünden, ja.
In der Mitte?
Ja, ja, sicher. Du auch. Boah. Ich stelle mir manchmal vor, die Zeit mit Jesus war wie so eine Wunderkerze. Da waren Wunder hier, da ist da was passiert und Jesus hat das getan. Und es war alles irgendwie so toll. Wir waren so nah bei Jesus unterwegs, gemeinsam. Wir haben am gleichen Ort übernachtet, wir haben das gleiche Essen gegessen. Und dann kam einfach dieser Karfreitag. Und dann kam Ostersamstag. Und all das, was wir erlebt haben, das war auf einmal wie erloschen. Da waren keine Sparkles mehr, Funken, die geflogen sind, sondern es war an dem Moment einmal nichts mehr da. Vielen Dank. Ich brauche euch gleich nochmal, gell? Dankeschön. So Wunderkerzen, das ist ja immer schön, an jedem Geburtstag, an Silvester, am 1. August. Sie sind eindrücklich und doch brennen sie auch sehr schnell runter. Vers 15. Und während sie miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte: Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten: Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen würde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Darauf gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Mir gefällt der Perspektivenwechsel des deutschen Theologen Michael Herbst an dieser Stelle. Er schreibt: Stellen Sie sich vor, Sie wären Jesus und würden die beiden Freunde auf der Straße treffen. Was würden Sie ihnen wohl gerne sagen? Was würdest du als Jesus diesen beiden, die Richtung Emmaus unterwegs sind, gerne sagen? Jesus tut drei Dinge. Jesus, er geht auf sie ein. Jesus, er geht mit. Und Jesus geht tiefer. Jesus, der gerade von den Toten auferstanden ist, will wissen, was die zwei beschäftigt. Er geht auf sie ein. Und er nimmt hier eine Rolle als Seelsorger ein. Und es ist so interessant, diese beiden Wanderer, die öffnen sich einer fremden Person und teilen mit, was sie bewegt. Sie können sogar über ihre Trauer und über ihren Schmerz reden. Und Jesus geht mit ihnen. Er fühlt mit, er hört zu, aber er geht auch mit ihnen. Und was so interessant ist, sie gehen ja in die falsche Richtung. Sie gehen weg von Jerusalem und sie gehen nach Emmaus. Sie gehen irgendwie vielleicht auch ein bisschen ziellos, aber Jesus, er geht mit ihnen dahin, wo sie unterwegs sind. Und Jesus, er geht noch tiefer. Und an der Stelle würde ich gerne mal den Podcast in voller Länge herunterladen über diese Predigt, die jetzt kommt, Vers 25. Jesus sagte zu ihnen: Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um seine Herrlichkeit zu gelangen? Da ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Und an der Stelle geht Jesus wirklich tiefer mit ihnen. In der deutschen Übersetzung geht es ein bisschen verloren, in welcher Spannung das passiert. Wir lesen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Ich habe mal versucht, das so direkt wie möglich aus dem Griechischen in ein heutiges Deutsch zu übersetzen. Eigentlich steht da, ihr Dummköpfe, ihr habt so träge Herzen und könnt nicht glauben. Ihr Dummköpfe, also Jesus redet hier, ihr habt so träge Herzen und könnt nicht glauben. Wenn die Jünger es verstanden hätten, dass der Weg von Jesus über das Leiden zur Herrlichkeit und über die Erniedrigung zur Erlösung ist, dann würden sie jetzt nicht traurig Richtung Emmaus gehen. Vielleicht haben sie es auch einfach überhört, als Jesus davon geredet hatte, dass er leiden und sterben muss, dass der Messias leiden und sterben muss. Aber da waren halt eben diese Wunder, die Gleichnisse, Auslegung der Tora. Es funkelte ja nur so um Jesus, als sie mit Jesus unterwegs waren. Und dieses Dunkle, dieses Reden über Tod, Auferstehung, über Leiden, das haben sie vielleicht gar nicht so gehört zwischen all dem anderen. Und Jesus, er bezeichnet sie nicht nur als Dummköpfe, sondern jetzt gibt es so richtige Predigt für sie. Nicht nur ein paar Stellen aus dem Alten Testament, sondern von Mose, von ganz von Anfang, über all die Propheten in der Tora. Er erklärt ihnen sehr wahrscheinlich die Zusammenhänge, die es gibt. Und Jesus baut in diesem Gespräch ihnen eigentlich ein Fundament, ein Glaubensfundament. Auch ein Fundament für ihr Verständnis. Ah ja, der Messias, der Erlöser von Israel, der muss wirklich leiden, er muss sterben und dann kommt es zu der Auferstehung. Vers 28. So erreichten sie das Dorf, vielleicht war es eine 2-Stunden-Predigt, vielleicht auch 2,5 Stunden bis Emmaus. Dann erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Und Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Sehr wahrscheinlich ist schon die Dämmerung eingetreten, die Sonne ist untergegangen vielleicht schon. Und Jesus wollte wirklich weitergehen. Hätten die beiden ihn nicht eingeladen. Und am Tisch beim Abendbrot verhielt sich Jesus nicht wie ein Gast, sondern er als der Herr des Hauses. Wir lesen in Vers 30, als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurde ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein an diesem Tisch? Das Unmögliche ist auf einmal möglich geworden. Gerade noch waren sie die großen Verlierer, sie waren traurig und auf einmal erkennen sie, Jesus ist wieder da. Er ist von den Toten auferstanden. Er ist mit uns gegangen und er sitzt jetzt hier bei uns am Tisch. Ich kann mir vorstellen, wie diese ganze Hoffnung, die sie vielleicht in Jerusalem gelassen haben, die fängt auf einmal wieder an, sich zu entzünden. Diese Hoffnung, die durch diesen Karfreitag und auch den Karsamstag irgendwie vergraben wurde. Und ich finde das so schön, wie sie in Vers 35 dann ihre Gefühle und die Situation in Worte fassen. Vers 32, War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen? Während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Ich brauche noch mal meine beiden Jünger. So eine Kerze, die ist viel weniger spektakulär. Aber sie hat eine viel längere Brenndauer. Was passiert mit einer Kerze, die man ausbläst? Die kann man wieder anzünden, oder? Ist nicht immer einfach. Und das ist das Bild von diesen beiden Jüngern. Wir hatten das Gefühl, wir waren so erloschen und auf einmal im Gespräch mit Jesus, auch wenn er sie Dummköpfe genannt hat, aber irgendwie hat dann wieder was angefangen, bei ihnen zu brennen. Ihr dürft gerne da jeweils die Kerzen, die Herzkerzen. Merci. Was passiert dann? Vers 33. Unverzüglich brachen sie wieder auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die elf und die, die sich zu ihnen halten. Man empfing sie mit den Worten: Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Dieses Ostererlebnis, die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, das war der Wendepunkt für die Jünger, für seine Nachfolger. Wo Trauer und Mutlosigkeit war, wo diese große Niederlage, dieses Game Over stand, stand auf einmal ein Sieg. Der Sieg von Jesus über den Tod. Das Feuer der Hoffnung, das brannte wieder. Seit ein paar Wochen schaue ich auf dieses Bild. Als ich das Bild zum ersten Mal gesehen habe, habe ich das tief bewegt. Und weil das Bild hier relativ klein auf der Bühne ist, möchte ich die bitten, die ganz außen sitzen, bitte das Bild als Postkarte durchzugeben. Und wer möchte, darf sich gerne so eine Postkarte, das Bild mitnehmen. Und ich lade euch ein, einfach mal dieses Bild anzuschauen. Ich möchte nochmal zurückspringen auf den ersten Vers in dem Textabschnitt. Und zwar heißt es in Vers 13, am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus. Hier stehen keine Namen, sondern es sind einfach mal zwei. Und ich habe mich gefragt, lädt hier Lukas, der Schreiber des Lukas-Evangeliums, der Schreiber dieses Textes, lädt er uns ein als Leser, dass dies auch unsere Geschichte sein kann. Am selben Tag gingen Paul und Dominik nach Emmaus. Am selben Tag gingen der Toffi und der Luca nach Emmaus. Am selben Tag. Kennen wir es vielleicht auch, dass wir an dunklen Tagen den Glauben an Jesus verlieren? Kennen wir es vielleicht auch, Hoffnung zu verlieren? Kennen wir es vielleicht auch, ein träges Herz zu haben? Kennen wir es vielleicht auch, dass wir physische Distanz zu einem Ort, zu einer Person brauchen, damit der Schmerz etwas abnimmt? Kennen wir es vielleicht auch, etwas ziellos unterwegs zu sein? Vielleicht kennen wir es aber auch, wenn unser Herz anfängt zu brennen und neue Hoffnung und Zuversicht in uns wächst. Vielleicht kennen wir aber auch die Aha-Momente, wo wir etwas verstehen und dann umkehren und im Leben etwas verändern. Osterhoffnung ist keine Wunderkerzenhoffnung, die nach 20 Sekunden erlischt. Wenn eine Wunderkerze einmal erloschen ist, kann man sie nicht ein zweites Mal anzünden. Osterhoffnung ist vielmehr eine Kerzenhoffnung, sie brennt immer noch. Auch in den dunklen Stunden unseres Lebens möchte sie Licht spenden. Und während den guten Zeiten scheint sie immer noch in unser Leben hinein. Wenn die Auferstehung von Jesus wirklich wahr ist, dann feiern wir heute nicht nur eine Tradition. Wir erinnern uns auch nicht an ein Wunder von damals, sondern Ostern ist auch nicht nur der Tag, an dem Jesus von den Toten auferstanden ist, sondern mit seiner Auferstehung ist noch eine viel größere Hoffnung verbunden. Eine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod für alle Menschen. Und Jesus sagt es einmal selber über sich und vielleicht haben die Jünger es da nicht gehört. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Johannes Evangelium Kapitel 11, Vers 25. Und das bedeutet, Jesus verspricht uns heute noch das ewige Leben. Aus dem Ende des Lebens hat er einen neuen Anfang gemacht. Und das hat halt eben diese Kraft auch, unsere Herzen, ob sie erloschen sind, ob sie träge sind, ob sie wütend sind oder was auch immer, aber Jesus kann unsere Herzen wieder entzünden, zum Brennen bringen. Und Osterhoffnung hat dann auch die Kraft, dem Tod seine Bitterkeit zu nehmen. Drei Gedanken zum Schluss. Was bewirkt Osterhoffnung? Osterhoffnung gibt Perspektive. Wenn du Osterhoffnung hast, dann kannst du in jeder Situation und zu jedem Zeitpunkt davon ausgehen, dass das Gute bereits über das Böse gesiegt hat. Dass das Leben stärker ist als der Tod. Jesus hat den Tod besiegt für alle Menschen. Wer Osterhoffnung hat, der weiß, auch wenn meine Situation gerade aussichtslos scheint, es ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Osterhoffnung stiftet Mut. Wenn du Osterhoffnung hast, dann setzt du nicht immer auf deine eigene Stärke, sondern auf die Möglichkeiten Gottes. Du weißt dann, alles ist möglich durch ihn und mit seiner Hilfe. Und Osterhoffnung schenkt Geduld. Die Versprechen, die Jesus über das Reich Gottes macht, sind bereits angebrochen. aber vieles von ihnen noch nicht erfüllt. Wer Osterhoffnung hat, der bleibt geduldig daran. Selbst wenn wir vielleicht in diesem Leben hier noch nicht die Erfüllung all seiner Versprechen erleben. Osterhoffnung gibt nicht auf. Ich glaube, der Schlüssel für Ostern ist diese Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Brannte nicht unser Herz, dass das, was die beiden sagen. Da ist diese Hoffnung entstanden durch diese Begegnung mit Jesus. Ihr Herz brannte mit einer Hoffnung, die viel größer war als jede weltliche Hoffnung. Ich möchte uns heute Morgen einladen, den Kofferraum zuzumachen, loszufahren und auch den Mut zu haben, wieder umzukehren. Vielleicht haben wir unser Herz daheim gelassen. Vielleicht sind wir ein bisschen träge geworden. Wenn wir von Umkehr reden oder wenn besonders im Lukas-Evangelium, wenn es um Umkehr geht, dann geht es nicht um eine einmalige Umkehr. Ich kehre mich einmal um zu Jesus, sondern das griechische Wort, das heißt Metanoia, da geht es viel mehr um eine Umkehr, die tagtäglich passieren darf. Wir dürfen, du darfst, ich darf tagtäglich umkehren zu diesem Jesus. Wenn ich merke, dass es halt gerade nicht so brennt oder wenn es mir gerade mega gut geht, wir dürfen immer tagtäglich umkehren zu Jesus. Wir dürfen unser Denken ihm hinlegen, wir dürfen mit ihm Sachen besprechen. Ich möchte es nochmal zuspitzen. Für was und wen kehrst du eigentlich um im Leben? Oder auch wann kehrst du um? Für was brennt dein Herz gerade? Und wohin bist du unterwegs? Es ist so unterschiedlich, wo wir unterwegs sind, aber alle sind wir irgendwie in dem Abenteueralltag unterwegs. Und ich möchte uns einladen zum Schluss, vielleicht kannst du mir die Folie geben vom 1. Petrus. Ich möchte einladen, dass wir gemeinsam einen Bibelvers als Gebet laut beten. Ich gebe euch eine Minute, das einmal für euch in der Stille zu lesen. Und dann möchte ich euch einladen, dass wir gemeinsam aufstehen und diese Verse aus dem 1. Petrusbrief gemeinsam laut lesen. Ich lade uns ein, aufzustehen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Amen. Ich möchte euch eigentlich keine frohe Ostern wünschen, sondern ich möchte euch Osterhoffnung wünschen. Perspektive, Mut und auch Geduld, dass unsere, Klammer auf, vielleicht träge Herzen wieder brennen. Denn der Herr ist auferstanden. Wir singen gemeinsam.